Herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Ja, in dieser Folge sprechen Heinz und ich darüber, was man tun kann, um Dinge in die Realität umzusetzen.
Und das hatten wir schon mal bei unserer Silvesterfolge. Und beim Durchsuchen der Literatur ist mir da eine Kollegin aufgefallen, die eine sehr interessante Forschungsreihe durchgeführt hat zum Thema Umsetzung. Die Frau Oettingen, und das ist eine Art und Weise, mit Umsetzungsschwierigkeiten umzugehen, die sehr faszinierend ist und wo Julia und ich uns gedacht haben, das solltet ihr einfach als unsere Hörer auch wissen. Ja, hallo Julia.
Ja, hallo Heinz. Schön, dich heute wieder zu sehen.
Gleichfalls.
Und, ja, wir sagen auch Hallo zu unseren Zuhörern. Wir sitzen heute wieder zusammen, um eine Folge für den Podcast Chancen der Zuversicht aufzunehmen. Und ja, wie wir das so immer machen, haben wir uns gerade unterhalten, was denn so ein schönes Thema für heute wäre. Und ja, was ich ganz interessant finde, wenn ich mich mit jemandem über den Podcast unterhalte, der unseren Podcast auch hört, geht die Unterhaltung ganz oft auf das Thema hinaus. Ja, die Themen sind super interessant und auch sehr hilfreich, aber wie setzt man das denn eigentlich um?
Das ist ja immer die spannendste Frage, und das ist auch, glaube ich, ein großes Problem der sogenannten Ratgeberliteratur. Mm. Dass da irgendwie drinsteht, wenn du Hürdenläufer werden willst, dann musst du einfach über Hürden springen. So, und diese Verkürzung von Ratschlägen lässt dann die, die es lesen oder hören, oft ratlos zurück. Und es ist ja auch das schwierigste Problem überhaupt. Also eigentlich haben wir ja Macht über uns selbst, mehr als über andere Menschen. Und noch nicht mal da schaffen wir es, dass wir das, was wir uns vornehmen, was wir für richtig halten, was unserer Intention folgt und Intuition folgt, umsetzen können. Und genau. Das ist schon sehr merkwürdig. Wir wissen, dass es gut ist für uns, und trotzdem tun wir es irgendwie nicht. Mhm. Ja, und da hatten wir uns, wie du schon sagst, mal drüber unterhalten, ob wir da nochmal vielleicht auch anschließen können an die Frage, wie funktioniert Umsetzung, die wir schon mal hatten.
Genau, wir hatten schon mal in der Neujahrsfolge darüber gesprochen, wie kann man eigentlich Dinge umsetzen.
Ja, und da würde ich heute mich gerne mit dir nochmal drüber unterhalten.
Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, was du auch gerade angedeutet hast, es gibt ja viele Ratgeber oder Artikel, so erfolgreiche Menschen machen diese 10 Dinge und wenn du das machst, dann bist du erfolgreich. Und dann gibt es da sowas wie, erfolgreiche Menschen stehen zwischen 4 und 5 Uhr morgens auf und frühstücken das zum Frühstück. Ne? Also auch hier nochmal an dieser Stelle, davon möchten wir uns jetzt hier gerade distanzieren und möchten einfach ganz ernsthaft überlegen, ja, wenn man ein Thema hat, das man gerne in seinem Leben verändern möchte, wie kann man da eigentlich rangehen,
und
um erfolgreich zu sein?
Genau, und das Interessante dabei ist, dass da der Zweifel eine entscheidende Rolle spielt. Weil normalerweise sagt man ja, man muss sich halt genau vorstellen, was man will, und muss sich das ausmalen und so, und dann wird es schon. Da ist schon auch was dran.
Ja.
Aber ich steige vielleicht mal ein mit einem Zitat von Bertrand Russell, der mal gesagt hat, es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. So. Und wenn man jetzt dieses Zitat überträgt auf die Frage, wie kann ich denn Änderungen in meinem Leben einbauen? Wie kann ich denn da möglicherweise dann doch das erreichen, was ich erreichen will im eigenen Verhalten? Da spielt der Zweifel tatsächlich eine Rolle. Und das ist sehr überraschend. Wir hatten das indirekt schon mal angedeutet, indem wir gesagt haben, auch in der Silvesterfolge, dass man sich die Ziele, die man hat, schon sehr realistisch setzen muss. Weil sonst bist du gleich enttäuscht und dann reißt du die erste Hürde schon, um mal in dem Bild zu bleiben. Und das ist natürlich dann mit Frustration verbunden. Und dann hast du einfach keinen Bock mehr. So. Und da möchte ich mal eine Kollegin hier ins Spiel bringen, die Gabriele Oettingen, die in USA und Deutschland studiert hat und die Professorin für Psychologie in Hamburg ist und die sich genau mit dem Thema beschäftigt hat. Also kann man irgendwas tun, um die Umsetzungswahrscheinlichkeit dessen, was wir für richtig halten, zu erhöhen? Und das ist eine sehr spannende Forschung. Und da würde ich gerne mit dir drüber reden.
Jetzt bin ich gespannt, was sie denn rausgefunden hat.
Naja, also die Frau Oettingen nennt ihre Theorie die FRT-Theorie. Das steht für Fantasy Realization Theory.
Okay.
Das heißt, es
FRT,
geht
okay.
FRT, Fantasy Realization Theory. Das heißt, es geht schon darum, auch sich möglichst visualisiert auszumalen, wo ich denn eigentlich hin will. Also das spielt schon eine Rolle. Und das war ihr Ausgangspunkt. Und dann hat sie in zahlreichen Experimenten versucht herauszufinden, ob es da Möglichkeiten gibt, diese Umsetzungswahrscheinlichkeit, wie ich schon gesagt habe, zu erhöhen. Und Julia, da würde ich vielleicht mal einen kleinen Exkurs machen zum Thema Psychologie, weil das ist ein typischer oder ein guter Ansatzpunkt. Wir haben in der Psychologie als Wissenschaft zwei Möglichkeiten, uns auszudrücken. Das eine ist, dass wir Hypothesen generieren. Also wir sagen, es könnte so sein. Wenn du das tust, dann könnte es so sein, dass. Und das zweite, was wir in der Psychologie zur Verfügung haben, sind Ergebnisse, also Forschungsergebnisse. Und alles, was so dazwischen ist, ist eigentlich nicht so richtig seriös. Also wenn irgendjemand behauptet, wenn du das und das tust, dann wird das und das passieren, dann muss ich als Psychologe dann immer nachfragen, woher weißt du das? Und wenn man jetzt im psychologischen Labor oder bei Untersuchungen im wirklichen Leben Daten generiert, also man beobachtet Leute oder man führt Experimente durch, dann ist ja eine Frage immer entscheidend. Ist das, was ich jetzt beobachte, durch Zufall zustande gekommen oder gibt es da wirklich einen Effekt? Und also es, keine Ahnung, es kommt jemand ins Labor, ins Psychologische und der behauptet, er kann mit der Wünschelrute Wasser entdecken. So, und dann baust du das Labor auf und legst da einen Holzboden aus und unter diesem Holzboden versteckst du 12 Wassereimer und oder 12 Eimer und drei sind mit Wasser gefüllt und die anderen nicht. Und dann läuft er darüber und dann wackelt die Wünschelrute. Dann hat er vielleicht die Hälfte entdeckt und die Hälfte nicht. Und jetzt musst du natürlich sagen können, ja, ist es durch Zufall erklärbar oder nicht? Und dafür haben wir die statistischen Methoden. Also das, was die meisten Psychologen fürchten, ist die Mathematik der Statistik. Aber Statistik ist einfach dazu da, also diese Form der Statistik zumindest, möglichst genau herausfinden zu können, ist das durch Zufall erklärbar oder nicht? So, und da sind natürlich unsere Universitäten vorne dran und da gehört auch die Frau Oettingen hin. Und was ich damit sagen will, ist, wir haben es hier mit Forschungsergebnissen zu tun, zu denen es eine Vielzahl von Experimenten gibt. Und es kommt immer wieder das Gleiche raus.
Ja, und dann ist doch eigentlich interessant, die zwei Punkte, die du genannt hast, zusammenzuführen, die Hypothese mit den Daten.
Was ja jedes gute Experiment macht, dass wir eine Hypothese versuchen mit Experimenten zu überprüfen. So, das ist der ganze Punkt. Aber es ist auch erlaubt, mal Hypothesen in die Welt zu setzen, weil man nicht zu jeder Hypothese sich sofort ein Experiment ausdenken kann oder es bezahlen kann, eins zu machen. Das Forschung ist ja auch teuer.
Das heißt, die Studienergebnisse, die du gleich vorstellen wirst, das sind sehr fundierte Ergebnisse, möchtest du damit sagen? Und kann man da von einer Meta-Analyse sprechen oder?
Also Meta-Analyse, das würde ja bedeuten, dass man mehrere Forschungsergebnisse in der Regel aus verschiedenen Publikationen zusammenfasst und sagt, was kommt denn insgesamt raus? Und es gibt Meta-Analysen, die dann 300-400 Studien untersuchen, um die Effekte insgesamt bewerten zu können und sich nicht nur auf eine Studie zu verlassen. Bei der Frau Oettingen geht es jetzt nicht um eine Meta-Analyse, sondern die hat selbst verschiedene Experimente gemacht, also wiederholte Experimente. So, also und jetzt ist die Spannung ist natürlich jetzt ins Unerträgliche gesteigert. Mir war das nur noch mal sehr wichtig, weil wir als Psychologieliteratur immer zwischen Religion und Esoterik stehen im Bücherregal. Und was ich unseren Hörern
ist das tatsächlich so? Oder
ja,
sagst
ja.
Du?
Gefühlt ist es zumindest so. Aber es ist schon so. Ja, also auf der einen Seite ist die Theologie und auf der anderen Seite die Esoterik und damit die Psychologie. Und die meisten Leute verstehen auch unter Psychologie Spekulationen über die Seele oder denken, Psychologen könnten dir jetzt irgendwie in die Seele blicken, das ist alles Blödsinn, das können sie nicht. Und was wir aber können, ist anständig wissenschaftlich untersuchen, was wir vorher behauptet haben.
Ja. Ja, und die Psychologen können helfen, vielleicht bestimmte Themen umzusetzen. Und jetzt bin ich auf die Ergebnisse gespannt.
Also dann spannen wir jetzt unsere Hörer nicht mehr länger auf die Folter, es geht gleich los. Also ich verrate mal gleich den Täter. Das, was die Frau Oettingen dann zusammenfassend vorgeschlagen hat, nennt sich WOOP. Also W-O-O-P. Also,
und das steht bestimmt auch für etwas,
das
oder?
Steht für etwas, also einfach, damit man sich's besser merken kann.
WOOP.
WOOP. So, und es sind vier Schritte. Und der erste Schritt, W, steht für WISH. Also als erstes muss ich mir mal im Klaren sein, was ich mir denn eigentlich wünsche, also was mein Ziel ist, wo ich hin möchte. Und das sind, wenn man Befragungen glauben darf, die üblichen Verdächtigen, also abnehmen, mehr Sport treiben, weniger Alkohol trinken, im Führungskontext sich Mitarbeitern gegenüber freundlicher und nicht zu cholerisch zu bewegen, mutiger zu werden und. Also da gibt es genau die Themen, die uns im Alltag beschäftigen. Und zuerst muss ich mir mal überlegen, was ist mein Wish? Wo möchte ich denn überhaupt hin? Und dieser Wish funktioniert nur dann wirklich gut, wenn er auch realistisch ist.
Und ist es empfehlenswert, den konkret zu formulieren, den Wunsch? Weil sowas, also wenn du zum Beispiel sagst, weniger cholerisch sein als Führungskraft, dann ist das ja so ein bisschen schwammig, ne? Oder weniger Alkohol trinken.
Ja. Also es ist vernünftig, das möglichst präzise zu formulieren. Möglichst präzise, möglichst genau. Also ich will nur noch ein Glas Rotwein pro Abend trinken. Also irgendwas, was realistisch ist.
Ja.
Oder bei den Mitarbeitern, da wird es dann schwieriger. Wenn ich meine Mitarbeiter befrage oder wenn ich ein 360-Grad-Feedback bekomme, dann sollte der Punkt cholerisch weniger auftauchen. Oder wenn ich in Mitarbeitergesprächen sitze, dann möchte ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger unterbrechen. Also sehr konkret, sehr fassbar, sodass man es auch jemand anders erzählen könnte. Und was immer hilft, ist, solche Dinge dann auch schriftlich zu fixieren.
Für sich selbst einfach.
Für sich selbst auch, weil das Gehirn beim Schreiben anders funktioniert als beim reinen Denken. Also da kommt die Motorik noch dazu und die Haptik. Dann Schreiben verlangsamt den Denkprozess. Und wenn du im Kopf glaubst, du weißt schon genau, was du willst, wirst du plötzlich beim Schreiben merken, naja, so einfach ist es doch nicht. So. Und das zwingt dann einfach nochmal zur Genauigkeit. Muss aber keine Doktorarbeit werden, muss nicht 5 Stunden dauern, aber es hilft, wenn das irgendwo schriftlich fixiert ist.
Ja, und was ich da vielleicht also so als Idee ganz gut finde, jeder oder die meisten haben ja auch ein Notizbuch oder so bei der Arbeit, oder irgendwo, ich finde es ganz interessant, sich solche Dinge auch irgendwo zu notieren, wo man immer mal wieder reinschaut, um auch einfach da so für sich selbst immer mal wieder so eine so ein Reminder zu haben.
Richtig.
Hier, das habe ich mir doch eigentlich
gewünscht.
Ne?
Das habe ich mir vorgenommen.
Genau.
Also damit ist, glaube ich, das Wish ziemlich genau schon erklärt.
Dann ist das ein O.
Dann ist es O, ja. Da gibt es das englisch-amerikanische Wort Outcome. Also was ist denn eigentlich das Ergebnis? Weil die Frage ist ja, warum sollte ich mir das eigentlich wünschen? also 5 Gläser Wein in der Birne ist doch lustig, warum sollte ich denn da überhaupt dran arbeiten? Also was ist der Outcome? Was ist denn das Ergebnis, wenn ich zu meinen Mitarbeitern freundlicher bin, zum Beispiel? Was ist das Ergebnis? Also ich gehe durch den Gang und die strahlen mich dann schon an und die werden offener zu mir und ich bin nicht mehr so gestresst, weil die Kommunikation einfacher wird. Und auch für diesen zweiten Teil, für den Outcome, gilt natürlich wieder das Gleiche. Es ist ziemlich vernünftig, wenn ich mir das notiere. So, also haben wir jetzt schon Wish und Outcome.
Genau.
Also ich möchte abnehmen, das ist, und dann kann ich mir überlegen, wie viel. Und Outcome wäre dann, weil ich mich dann wohler fühle, weil die Klamotten passen, weil meine Freunde nicht sagen, dein Bierbauch ist aber jetzt größer geworden und so und alle Nettigkeiten dieser Welt. Und weil man sich auch dann lieber im Spiegel anguckt oder was auch immer. Und weil es auch gesünder ist. Genau. Also medizinisch hat es ja auch was zu sagen. So, und jetzt kommt das Thema mit dem Zweifel. Also wir haben ja öfter über positive Psychologie gesprochen und es klingt dann immer so, als müsste man sich das Positive vorstellen, was wir jetzt ja auch gerade tun mit dem W und dem ersten O. Und jetzt kommt das zweite O und das ist die Genialität der Forschung von Frau Oettingen, die dieses Ergebnis ans Tageslicht gebracht hat. Das zweite O steht interessanterweise für Obstacle, also für Obstacle, Hindernis, Blockade, schwierige Situation, Zweifel und sowas alles. Das bedeutet, stell dir möglichst genau die Situation vor, wo dein Wish kippen könnte.
Ja. Was ja sicherlich passieren wird, ne? Weil man wird ja wahrscheinlich Hindernisse haben.
Man hat Hindernisse. Ja, genau. Sonst hätte man es ja schon längst geändert. So. Also wann passiert denn das genau? Nehmen wir mal den Vorgesetzten, der freundlicher sein will. Also da kommt der Mitarbeiter zur Türlein, der ihn am meisten nervt und er bringt zum 5. Mal das gleiche Thema. So. Das wäre jetzt genau so eine Situation. Also die Tür geht auf, er rollt schon mit den Augen, guckt zur Decke. Und dieser Vorgesetzte müsste sich genau die Situation vorstellen, wo das Vorhaben, also Wish and Outcome, damit zu kippen drohen. So. Also was ist der Punkt, wo du dann im Lokal sitzt
Und doch die Pommes bestellst.
Und doch die Pommes bestellst. Oder der Kellner kommt und sagt, darf es noch eine Nachspeise sein? Oder darf ich Ihnen noch ein Glas Wein bringen? Oder du sitzt vor dem Fernseher und denkst dir, nee, so eine Tüte Chips wäre doch jetzt gerade toll. Also was ist genau die Situation, wo du umfällst oder wo du umzufallen drohst? Und das finde ich schon mal sehr genial, dass wir also nicht in der rosa bebrillten rosa Wolke des positiven Denkens verharren, sondern
wir bereiten uns gezielt vor.
Sondern wir bereiten uns sehr gezielt vor. Und damit wird auch der 4. Buchstabe ziemlich klar. P steht für Plan. Und der Plan bezieht sich nicht auf das Gesamtprojekt der Verhaltensänderung, sondern genau auf das Obstacle. Also du machst dir eine Wenn-Dann-Verknüpfung, die genau mit dem Obstacle zu tun hat.
Das heißt, wenn ich als Führungskraft da sitze und merke, dass der Mitarbeiter reinkommt und mein Adrenalin steigt, was mache ich dann, um nicht wieder cholerisch zu werden, in das Muster reinzufallen?
So, also ich stelle mir genau diese Situation vor, wo mein Obstacle auftaucht. Und dann sage ich, okay, und das ist jetzt von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Aber was bei allen Menschen gleich ist oder bei den allermeisten zumindest, ist, dass es sich lohnt, eine Wenn-Dann-Verknüpfung herzustellen. Also wenn das passiert,
dann
atme ich erstmal durch und nehme mir vor, die nächsten 3 Minuten nichts zu sagen. So. Und ich kann vielleicht mal ein Beispiel aus meiner Coaching-Praxis erzählen. Ich hatte mal einen Klienten, der genau darunter, also der war jetzt nicht cholerisch, aber er hatte immer wieder das Feedback bekommen, dass er sich zu schnell einmischt, dass er sich immer vordrängt und es war dem super peinlich. Also der wollte das unbedingt ändern. Und dieses Feedback hat ihn dann mit voller Wucht erreicht durch eine 360-Grad-Befragung, wo dann in den offenen Teilen, also für die von euch, die das vielleicht nicht kennen, 360-Grad-Feedback heißt in der Wirtschaft, dass eine Führungskraft vom Chef, von Kollegen, von sonstigen Kontakten und von Mitarbeitern, also ringsherum, Feedback bekommt. Und da kann man eben als jemand, der befragt wird, auch offen Kommentare. Es ist nicht nur ein Fragebogen, sondern man kann auch offen Kommentare in das System schreiben. Und da hatten fast alle geschrieben, dass er sich bei, dass er kommunikativ relativ unerträglich ist, weil er immer gleich als Besserwisser auftaucht und sagt, was Sache ist. Und da haben wir mit WUB gearbeitet. Und der Plan war dann, wenn das Meeting läuft, dass er sich eine Strichliste macht und erst nach 5 Äußerungen der anderen seinen Beitrag liefert. Und das ist eine sehr genaue Wenn-Dann-Verknüpfung. Dann hat er mir noch erzählt, bei Mails antwortet er auch immer als Erster. Da haben wir das auch dann gleich gemacht. Ja. Und das hat ihm unglaublich geholfen. Durch die Kenntnis des Obstacles. Also jemand anders sagt was, war bei ihm das Obstacle. Und er hat sofort 100.000 Gedanken, weil er ein sehr kreativer Mensch war, da zu antworten. Und wir konnten das dann sehr genau festlegen, nach wie viel Äußerungen, also die Zahl kommt natürlich nicht von mir, sondern von ihm, er dann seinen ersten Beitrag liefern. Das ist der Wenn-Dann-Plan. Also wenn jemand was sagt, dann mache ich mir einen Strich auf meinem Blog oder in mein Smartphone oder sonst wohin. Und wenn da 5 Striche sind, dann kann ich was sagen. So, und dazu hat die Frau Oettingen eben verschiedenste Forschungen gemacht. Einmal mit Obstacle und einmal ohne. Und die Obstacle-Gruppen waren den anderen immer weit überlegen.
Weil die natürlich eine Strategie hatten für sich. Ne?
Richtig, die hatten eine Strategie. Und was ich eben so schätze an dieser Arbeit, dass es eigentlich auf der Hand liegt. Also wir wollen was und tun es nicht. Also ist die Frage ja sehr naheliegend, wo ist das Obstacle eigentlich? Aber sie war mit die Erste, die das so erforscht hat.
Ja, ja, super interessant. Ja.
Und das wollte ich unseren Hörern einfach mal zukommen lassen, dass wir eben doch ein bisschen mehr Chancen haben, an der eigenen Verhaltens, am eigenen Verhaltensspektrum zu arbeiten, als wir das so gemeinhin glauben.
Ja, und ich glaube, um Punkt 3 und 4 auch durchzuhalten, weil das erfordert ja auch Disziplin, finde ich Punkt 2 mit dem Outcome, mit dem Ergebnis sehr interessant. Denn darauf kann man sich auch immer wieder so zurückberufen und sagen so, und ich mache das und ich halte das jetzt durch, weil ich dieses Ergebnis haben möchte.
Weil es
mir wert ist, genau.
Es ist es mir wert. So. Und da ist auch nochmal, was du ansprichst, finde ich jetzt finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also nochmal die Trennung zwischen Wish und Outcome herzustellen. Was wir im normalen Alltag, also wo das Leben halt so dahin läuft, auch manchmal vergessen, dass zwischen Wunsch und Ergebnis immer noch Unterschiede bestehen. Und dass wir das, dass es zwei Perspektiven auf die gleiche Fragestellung sind. Ja, Julia, also das wollte ich einfach mal loswerden, weil ich diese Kolleginnen und Kollegen, die da tolle Forschung machen, immer sehr schätze und die Fragestellungen auch.
Ja, also ich fand das ganz, ganz großartig und sehr spannend, diese Technologie von dir kennenzulernen, dass du das uns vorgestellt hast, denn ja, diese 4 Schritte finde ich sehr gut in die Praxis umzusetzen. Ich werde es sicherlich bald mal ausprobieren.
Ja, okay. Was ist das Obstacle? Warum probierst du es nicht gleich aus?
Ja,
okay.
Ich probiere. Du meinst jetzt in unserem Podcast.
Ja, nicht gleich im Podcast, aber Entschuldigung fürs Unterbrechen, aber ich werde es mal ausprobieren. Da höre ich als Coach ein kleines Obstacle drin. Also was könnte dich hindern? Das musst du jetzt nicht beantworten.
Ja. Weißt du, warum ich das gerade, weil ich gedacht habe, welches Thema eignet sich dafür, diese WUB-Technologie? Ja. Aber finde ich gut.
Ja, genau. Und es ist nicht mein Verdienst, sondern das von der Frau Oettingen.
Super. Heinz, vielen Dank.
Gerne.
Ich bin gespannt, wie die WUB-Technologie funktioniert dann in der Praxis. Und bin auch gespannt, was unsere Zuhörer darüber denken. Wir freuen uns natürlich über Feedback, wenn das jemand gemacht hat oder natürlich auch sonstige Themenvorschläge, wenn es diese gibt.
Prima.